Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast. Heute reisen wir nach Offenbach und entdecken dort ein spannendes Kapitel der Frankfurter Geschichte. Dafür habe ich mich mit Ulrike Wernick-Polenz getroffen. Sie ist die Geschäftsführerin von HDW Design, ein Unternehmen, das seit 55 Jahren existiert und damals wie heute auch Frankfurts Geschichte prägt. Wie genau, das erfahrt ihr jetzt. So, bevor wir uns jetzt mit 55 Jahren HDW beschäftigen, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, wer bist du und was machst du hier eigentlich und wo sind wir hier?
Ja, also hi, ja, ich bin die Ulrike Wernick-Polenz, ich bin Designerin und Inhaberin der Designagentur HDW Design mit Sitz mittlerweile in Offenbach. Genau, wir sind eine klassische Designagentur, Schwerpunkt Gestaltung, Marken und Räume. Und gibt's seit 55 Jahren, also Gründung 1970. Ja.
Das ist das erste Mal, dass ich so abseits von Frankfurt eine Podcast-Folge aufnehme. Da kommen wir später nochmal zu, warum quasi wir hier in Offenbach sind, obwohl der Kanal damals in Frankfurt heißt. Bevor wir da aber so tief einsteigen, gibt es so eine Frage, die ich immer all meinen Gästen stelle. Was ist so dein absolutes Highlight in Frankfurts Geschichte? Oder vielleicht, wenn du magst, auch Offenbachs Geschichte, aber Frankfurt geht auch. Genau, da muss alles mit rein, Bauwerk, Straße.
Ja, wie viel Zeit hast du? Ich kann jetzt 4 Stunden referieren.
Wir haben genug Wasser hier.
Nee, also auf jeden Fall, also ich sag mal, in den letzten 2 Jahren dein Instagram-Kanal. Jawohl. Yes, schon mal alles richtig gemacht. Nee, aber der auf jeden Fall, weil man lernt unendlich viel von und es ist auch sehr schön, zum Beispiel meine Eltern, meine Mama ist 76, mein Papa ist 79 und da kommen natürlich dann auch immer Storys hoch und das ist super spannend. Wenn ich dann, also diese Story, also ich sag mal so, also wenn man jetzt mal, also was ich liebe, ist natürlich in Frankfurt unsere wunderschönen Bauwerke, alte Oper, Römer. Ich liebe aber auch die Berliner Straße, diesen 56er Stil, der ja eigentlich brutal nach Ende des Krieges da reingezimmert worden ist und oder eigentlich haben die Panzer ja diese Straße gemacht. Also das ist ja irgendwie ganz spannend. Dann liebe ich auch so ein bisschen die ungeklärten Mysterien in Frankfurt, ja. Also so Nitribit-Fall finde ich sehr spannend. Und dann eins meiner absoluten Lieblingsorte mitten in der Innenstadt ist das Liebfrauenkloster.
Ja.
Da findet man mich öfters, da zünde ich immer Kerzen an, eine für die Lebenden, eine für die Toten. Ich finde, das ist so ein neben der Zeil, zwischen der Neuen Kreme, so ein Ort, der ist irgendwie spektakulär.
Warst du da mal in dem Garten drin?
Ja.
Ist das wirklich so ein, weil ich war da noch nie drin.
Ja, der ist toll auch. Also der ist jetzt nicht, so ein Riesengarten, aber der ist auch wunderschön. Und da gibt es ja auch so ein Mysterium, ich weiß nicht, ob du es mal gehört hast, da ist vor Weihnachten, wird da immer ein Koffer mit sehr viel Geld abgestellt.
Ehrlich?
Und ich würde einfach so gerne wissen, wer das ist, ob da einer Sündenablass macht. Oder, also man fragt sich dann halt, wo kommt das her? Und das ist ein Gerücht. Wenn man danach fragt, ich hatte mal eine Führung, dann kommt so ein geheimnisvolles Schmunzeln.
Ja.
Also das scheint schon was dran zu sein, dass da immer ein Koffer an dieser Pforte, da ist eine Pforte, da wird immer ein Koffer abgestellt. Und die wissen auch schon so ungefähr, wann das, zu welcher Uhrzeit der kommt.
Ich will das auch wissen.
Das finde ich hochinteressant, ja. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mich da hinstelle und gucke, aber dann kommt wahrscheinlich keiner.
Ah, das ist krass, das wusste ich noch gar nicht. Da habe ich noch nie was von gehört, dass da jemand einen Koffer abstellt.
Ja, also mit viel Geld, ja. Und dieses Gerücht gibt's und ich habe wirklich gefragt, es scheint zu stimmen.
Oh, ich werde recherchieren.
Ja, ja, genau. Und dann bin ich natürlich auch ein Fan, dann so die Story. Also wenn ich dann zum Beispiel bei dir was sehe, dann zeige ich das oft meinen Eltern, dann kommt so eine Story, ne? Dann Kennedy, als Kennedy 63 hier war, meine Mama war dort.
Ach, ne? Ehrlich?
Auf dem Römerberg. Die war auf dem Römer, die stand an so einer, in der Seitenstraße.
Ja.
Und die hat gemeint, ja, ich habe ihn 3 Sekunden gesehen. Also der wurde ja so gefeiert wie so ein Popstar.
Ja, ja.
Und dann gibt es da ja auch, gibt es ja auch ein tolles YouTube-Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ein YouTube-Video, wo der, also 40 Minuten oder so geht es, wo du halt dann siehst, wie der da durch ganz Hessen fährt. Und meine Mama hat dann gesagt, da, genau da hinten, da stand ich. Ja, also das ist dann halt schön, so wenn wenn die Geschichte dann halt war, ich meine 63, das ist einfach so lang her, ne? Und das finde ich halt dann, meine Mama weiß noch, was sie an dem Tag anhatte. Sie war mit ihren Schulklassenkameraden da war die 15. Also das ist natürlich eine coole Story, dann wenn du dann so Sachen hörst, ne?
Ja. Ich finde auch, genau, 63, das war auch 5 Jahre, bevor die U-Bahn fertiggestellt wurde, also auch nochmal so irgendwie ein ganz anderes Frankfurt, aber eins, was schon so wieder aufgebaut war. Und ich finde, die Zeit hat auch voll Charme, also auch die Berliner Straße zum Beispiel. Ich finde, wenn man sich Aufnahmen von der Straße anschaut oder auch von der Zeil aus den 60ern vor allem und 70ern, wobei auch bis in die 80ern hinein, das hatte halt auch Charme, auch wenn das halt so, wie du gemeint hast, ne, so diesen brutalen 50er-Jahres-Stil hatte. Aber das hat irgendwie Charme da gehabt. Und ich muss sagen, ich habe mal mit einem Fotografen gesprochen, der bei Kennedy fotografiert hat. Mhm. Und der hat gesagt, das war eigentlich so einer seiner besten Jobs, weil die haben dafür gesorgt, die haben irgendwie die meisten Fotografen erstmal in ein Zelt gepackt, die haben die erstmal alle abgefüllt, da hat gemeint, das war super, die haben kostenlos Bier getrunken da die ganze Zeit und dann ist er irgendwann losgetingelt und hat Bilder gemacht. Also ich glaube, dieses Kennedy-Event war schon krass.
Also das war, also meine Mama sagt, das war wie ein Popstar. Sie sagt, der wurde so gefeiert, alle wussten, dass der kommt. Ich meine, es war ja auch ein charmanter, attraktiver Mann, ne? Und dann natürlich die Jackie, dann auch die als seine Frau an der Seite, die war ja auch so eine Stilikone damals schon. Also das war natürlich, also jeder wollte die sehen. Die haben sich wirklich überlegt, was ziehen die an, wie machen die sich die Haare. Meine Mutter sagt, da waren 1000 Jackies sind da rumgerannt, ja? Also alle haben sich so angezogen wie die an dem Tag. Also das muss schon ein tolles Erlebnis gewesen sein, da zu sein. Es ist ja auch so, jeder, es ist ja wie die auch 11. September oder auch so, jeder weiß, wo er war, als John F. Kennedy erschossen worden ist. Ob du in Deutschland warst oder ob du in der USA warst, jeder weiß es. Und das ist bei uns ja praktisch von unserer Geschichte her ist es der 11. September, da weiß auch jeder, wo er war. Ja. Ja. Und weil du jetzt gerade S-Bahn gesagt hattest, das ist übrigens einer meiner Lieblingskampagnen, Frankfurt oben ohne.
Ja, ja.
Diese Kampagne von dem S-Bahn-Bau, wo sie die B-Ebene.
Aber da kommen wir doch noch zu, oder?
Ja, aber das ist auf jeden Fall, das ist einer meiner Lieblingskampagnen tatsächlich, weil das fand ich halt sehr, sehr spannend.
Ja. Die hat auch Maßstabe gesetzt, ne? Oder aber da kommen wir gleich zu, sonst tauchen wir zu schnell ab. Okay,
genau.
Finde ich alles ganz coole Sachen, vor allem auch bei dem zum Kennedy noch. Also genau, es gibt das YouTube-Video und da sieht man auch, wie reihenweise so Leute auch mal umfallen, weil die irgendwie zu hyped sind. Ja. Und Kennedy ist, glaube ich, damals dann auch mit dem damaligen Oberbürgermeister, ich weiß es nicht mehr, wer das war.
Ja, ich weiß, wen du meinst.
Richtung Paulskirche, glaube ich, gelaufen oder so. Ja. Auch das irgendwie abgefahren. Aber wie finden wir jetzt den Übergang von Kennedy zu HDW? Wir machen ihn einfach. Genau, bevor wir jetzt so ganz tief in die Geschichte einsteigen, du hast ja schon gesagt, 55 Jahre werden es jetzt oder sind es jetzt. Was ist HDW? So ganz grundsätzlich mal.
Also HDW hieß ursprünglich Haus der Werbung. Mhm. Mittlerweile sagen wir Haus des Wahnsinns, Haus der Wunder, Haus der Wünsche. Also wir hatten da einige heiße, also wenn man die KI fragt, kommen da auch heiße Sachen raus. Ich sag mal so, aber ganz klassisch, wir sind eine Designagentur. Wir machen Gestaltung für Marken und Räume und haben große und kleine Kunden, ganz unterschiedlich, aus allen erdenklichen Branchen. Und wir gestalten halt wirklich Corporate Design, Publikationen bis hin zu Showrooms, Messestände, Roadshows, Office Spaces, ganz unterschiedliche Dinge. Ja.
Du bist jetzt die Geschäftsführerin und das Unternehmen ist quasi damit ja in der zweiten Generation.
Genau.
Vielleicht kannst du mal so ganz weit zurückgehen, insofern du das auch weißt. Also wie wurde HDW damals gegründet? Und auch unter welchen Umständen und warum sitzt, das müssen wir eigentlich, glaube ich, schon mit reinbringen, ne? Also wo wurde es gegründet?
Also meine Eltern haben das 1970 in ihren heißen Business-Outfits, kann man auch auf unserer Webseite sehen, gegründet. Das ist praktisch, meine Mama hat studiert an der Westend Akademie, das ist jetzt heutzutage die Frankfurter Academy of Visual Arts, die sitzt im Ostend und mein Vater ist Fotograf. So ging es los. Und die haben gegründet im Nordend, in der Koselstraße hatten die das Atelier, in der Egelnorfstraße haben sie gewohnt, also klassisch, ja. Und mein Papa war praktisch der offizielle eingetragene Fotograf der Stadt Frankfurt fürs Presseamt. Da musstest du in Frankfurt wohnhaft sein und er hat da super viele Fotos gemacht. Also unter anderem zum Beispiel das Deep Purple-Konzert in der Festhalle.
Ja.
Hat er gemacht, tolle Bilder sind entstanden. Dann gab es ja hier in Frankfurt einen Rebstock. Das war unser kleines Woodstock-Festival, Rebstock Woodstock, Und da hat er ohne Ende Fotos gemacht und haben wir zum Beispiel dann auch, habe ich dann mit dem Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt netterweise dann abgeglichen und hat denen alle Nutzungsrechte gegeben, weil die wussten immer nicht, von wem sind die Bilder und das konnten wir alles klären, als wir 50 geworden sind. Es war in Corona, mit Maske haben wir da zusammengesessen und haben dann diese Fotos sortiert. Es war sehr schön aber auch und ich sag mal, diese ganzen, wo es losging, wo ich eigentlich so ein bisschen in diese Geschichte von meinen Eltern eingestiegen ist oder auch war 2019, als ich meine Mama auf einer Publikation entdeckt habe von einer Ausstellung vom Institut für Stadtgeschichte. Das waren die bewegten Zeiten, Frankfurt in den 1960er Jahren. Und da war ich in der Ausstellung und ich laufe da so durch und dann sage ich, Mama, das bist ja du. Und
das ist
so,
schon krass.
Oh, stimmt, das bin ich. Und dann habe ich halt festgestellt, oh, wir sind ja praktisch 2020 sind wir ja 50 Jahre. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt kümmere ich mich drum und bereite so ein bisschen die Geschichte auf. Und dann habe ich recherchiert und das Institut für Stadtgeschichte war auch mega nett,
ja,
und ist dann voll rein. Aber zeige ich dir gleich, wo das war, ja.
Aber die Bilder, die dann dein Papa gemacht hat, liegen die jetzt alle so dem ISG vor?
Ja. Also ich habe denen auch angeboten, dass wenn die irgendwelche Bilder natürlich noch finden und sich nicht sicher sind, kann ich das immer in Erfahrung bringen.
Ja.
Wir haben teilweise auch die Negative halt alle noch hier, ne? Ja.
Ja, das ist für mich ja immer ganz spannend, weil ich liebe es ja, so alte Bilder auch zu zeigen. Aber wenn die alle im ISG sind, dann ist das ja schon mal ganz cool. Das heißt, du hast zu Corona-Zeiten, vor jetzt dann 5 Jahren, so ein bisschen dir die Chronik so reingeschäffelt und das so ein bisschen aufbereitet. Seit wann bist du hier dabei?
Ich bin seit 2009 hier und Geschäftsführerin seit 2015. Genau. Also meine Eltern, wie gesagt, sind ja schon ein bisschen älter und haben dann irgendwann gesagt, nee, wir müssen irgendwann übergeben. Ich war vorher in 2, 3 anderen Agenturen, Berlin und auch in Frankfurt unterwegs. Und dann haben sie irgendwann gesagt, also wenn du kommen willst, dann musst du jetzt mal kommen. kein Druck, no pressure. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann komme ich jetzt. Und dann, ja, ich habe eine gute Schule gehabt. Ich war beim Metadesign in Berlin und da hat man schon ordentlich Struktur gelernt, sage ich jetzt mal. Und das habe ich dann natürlich auch versucht, hier vorsichtig und liebevoll anzuwenden. Und wir haben uns, also waren ja schon immer, ich sag mal, breit gefächert im Portfolio. Und das haben wir dann auch beibehalten. Ja, es gibt ein paar Dinge, wo man sich dann doch wieder ein bisschen spezialisiert, ja. Oder ich sag mal so, es verändert sich halt auch stark, gerade die Branche, ja. Aber das ist klar.
Da können wir gleich nochmal drüber reden, so auch quasi, was denn so passiert ist, als du so den Staffelstab übernommen hast. Aber hast du so von deinen Eltern noch irgendwie was, so wie das so am Anfang war? Also oder was war so die Idee zu sagen, wir gründen jetzt das Haus der Werbung? Da muss ja irgendwie so eine Intention dahinter gewesen sein.
Genau, also einmal war das Thema, mein Papa war eben war beim Presseamt eingetragen, man kannte eben das Presseamt gut und dann kam eben, war der auch trotzdem noch angesehener Grafiker, der hatte das Atelier Polenz, aber das war halt praktisch keine GmbH und das Presseamt hat gesagt, sie könnten noch viel mehr machen für uns, aber da müssen sie eine GmbH sein.
Ja.
Und dann haben meine Eltern halt gesagt, ja, dann gründen wir halt. Ja, also so, ne, so, also wie so in ihren Hippies aussieht, dann haben sie halt einfach gegründet, ja, haben dann auch so ein schönes Gründungsfoto von sich geschossen.
Ist das am Tisch?
Das ist an diesem Tisch mit meiner Mama hat ewig lange Haare. Und mein Papa hat so einen schönen Schnauzer. Ja, genau. Und das ist wirklich das Gründungsbild. Und da haben sie dann eben gegründet und waren dann die GmbH und haben dann eben HDW GmbH. Ja, so hießen die dann. Also gab es auch nur HDW, gar nicht HDW Design. Ja, das Design kam dann später dazu. Und hatten sie noch praktisch Illustrator immer dabei, das war der Charlie Estenfelder, das kennt man wer den Appleboy Express kennt, da sind ganz viele Illustrationen von ihm drauf. Das war eben da hat mein Papa mit Atelier Polenz eben viel mit ihm gemacht und dann haben sie für Frankfurt eine wunderschöne Plakatreihe gemacht von 4 Plakaten. Da wird Frankfurt praktisch verglichen mit anderen großen Metropolstädten, New York, Paris, London und Rom, genau. Und eins hat gefehlt, also wir haben 3 Plakate hatten wir da und eins war weg. Ja, und meine Mutter hat gesagt, da war noch eins und dann habe ich das versucht herauszufinden. Dann hat total nett das Frankfurter Stadtarchiv, alles rausgesucht und hat dann praktisch die Plakate gesagt, wir haben eins gefunden im Lager, irgendwo in Rödelheim gibt es irgendwie vom Presseamt so ein Lager.
Ah, okay.
Und dann haben sie gesagt, da ist noch eins. Dann habe ich gesagt, okay, ich würde anbieten, ich mache Reproduktion, also wir digitalisieren das. Und dann haben sie es auch digital vorliegen, haben sich total gefreut. Und wir haben dann halt eins natürlich uns nachgedruckt. Ja. Dann jetzt sind alle 4 Plakate wieder hier. Deswegen nochmal schönen Dank auch an Frankfurter Institut für Stadtgeschichte. Ja.
Das mit den Plakaten, das war dann der erste große Auftrag, den ihr so hattet?
Das war der erste große Auftrag, ja.
Wahnsinn. Und warum hat es so herausgestochen? Was war so die...
Ja, das ist halt knallig bunt, totale Hippie-Farben. Ne? Mein Vater hat Fotos gemacht, dann wurden die nachillustriert, nachkoloriert und dann eben die Typo gesetzt und das war halt, das war, also das wurde mit einem, mit der, von der Union Druckerei, das war eine Riesendruckerei,
ja,
wurde die praktisch, wurden diese Plakate halt, die haben unendlich viele Farben, also super aufwendig eben auch gedruckt, ja. Und die, das war halt ganz Frankfurt mit plakatiert, ja.
Also, ja, du hast ja, also wir sind ja eben hier durchgelaufen und drei hängen jetzt hier, genau, du, das vierte kommt noch. Und das sind, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt nicht der Profi, aber ich finde, sowas hätte heute auch wieder Charme, weil das ist total
hat
cool.
Wieder Charme. Tatsächlich hat mich auch schon mal ein Professor von der HFG in Offenbach darauf angesprochen und gesagt, du musst das für Offenbach machen. Und ich so, ja, das müssten wir tatsächlich machen. Wir geben uns, wir arbeiten dran. Ja, also wir haben auch schon mal überlegt, ob wir das, wir haben ja hier natürlich auch, wir machen ja auch viel 3D, ja, und arbeiten in Cinema und in Rhino und so weiter und da haben wir auch schon überlegt, ob wir mal, ob wir das praktisch in die dritte Dimension bringen, man kann da durchfahren, das wäre ja auch fancy, ja, aber da ist dann mal einer einen Monat beschäftigt, um das nachzubauen. Okay. Das muss dann auch alles natürlich Kosten nutzen. Ja, aber das ist, also so rumgesponnen haben wir natürlich schon, ja. Und klar, also typografisch ist es natürlich so, macht man keine Typografie mehr.
Ja.
Das hat man früher so gemacht. Aber von der Illustration her würde das gerade wieder gehen. Also ich habe auch viele Leute, die immer wieder fragen, ob sie davon ein Plakat haben können, ja, ob wir das nicht mehr verkaufen könnten und so weiter. Stimmt. Also das ist immer wieder ein Thema, ja.
Da könnt ihr so einen alten Merch-Shop so ein machen, Merch, mit so alten,
alter Merch-Shop Sachen. Von Frankfurter Presseamt. Genau. Ja.
Ich würde mir das zutaten sehen.
Ja, ja.
Dann hast du noch eben gesagt, bei den Highlights gab es noch eine andere große Sache, die in der, oder wahrscheinlich in den ersten Jahren da war. Das war diese, war es auch eine Plakatkampagne mit der U-Bahn?
Die U-Bahn, das waren nicht wir. Aber die mochte ich gern.
Ach so, die U-Bahn ist
die Plakatreihe, die mochte ich gern, Frankfurt oben ohne. Das ist so diese gleiche Zeit, ne? Da gab es einfach, da wurde man halt mutiger, ne? Dann hat man halt also unglaublich tolle Plakate gemacht bei Frankfurt oben ohne. Das ist ja so eine 70er-Jahre-Dame, die eben praktisch sich so die Brüste zusammenhält und in so einem heißen Schlaghosen, da steht da Frankfurt oben ohne. Und aber zur gleichen Zeit, das meinst du wahrscheinlich, gab es die Brigitte und Frankfurt. Genau, das war auch fürs Presseamt. Das war das Deutschlands erstes Bodypainting, so sagt man. Ich konnte es nicht nachrecherchieren, ob das wirklich das erste Bodypainting war. Aber da hat man praktisch ein Casting gemacht, hat verschiedene Damen eingeladen, die sich dann nackt präsentiert haben. Da wurde wirklich ein Shooting gemacht und dann hat der Künstler Ferry Allee, ist auch ein Freund von meinen Eltern, man dann praktisch geschaut, ob man da die ganze Illustration, die er sich überlegt hatte, also ein Bembel ist da drauf, ach, das ist ganz verrückt, diese Plakate, hat man eben überlegt, ob er auf den Körper das alles illustriert kriegt.
Ja.
Und dann hat er erstmal einer Puppe geübt, da gibt es auch Fotos von dieser Puppe, die da bei meinen Eltern im Atelier stand und dann hat er die komplett illustriert, praktisch komplett angemalt, die Schamhaare wurden mit Wachs behandelt, ja, da war man noch nicht rasiert, ne, und da wurden die dann mit Wachs, dass der da überhaupt da drüber malen konnte und dann gab es Fotos, ja.
Aber das ist, wobei wahrscheinlich war das für die damalige, also ich versuche mir das gerade in die heutige Welt zu holen, weil heute hast du wahrscheinlich, also wann kriegt man heute so einen Auftrag? Oder,
total, ne? Fancy.
Wobei das, wobei wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß ist. Aber es gibt doch in diesen Jahren auch noch diesen ominösen Tisch, der mir so hängen geblieben ist, oder? Weil es gab doch einen Zeitpunkt, weil du jetzt meintest, es waren so zwei verschiedene Standorte, aber es gab doch so einen Punkt, wo es dann auch alles zusammen in Frankfurt war, ne?
Genau, es gab eben das große Atelier und da war ein großer Tisch und da hat man eben dann gesessen mit dem Presseamt, mit den verschiedensten Kunden. Da wurde praktisch teilweise live gesetzt mit der Typo, ja, und wurde geguckt, so würden wir es machen. Das war ja alles, es gab ja nichts Digitales, ja. Das muss man halt immer sehen. Und dann musste die Freigabe halt auch schnell erfolgen, weil du hast es ja auch nicht geschickt per Mail für eine Freigabe, sondern du hast ja, der musste ja herkommen, musste sich das angucken oder man hat was mit Kurier geschickt. Ja, und dann, wenn du gedruckt hast, dann war das halt so. Dann war das erstmal, und wenn du feindlich verdruckt hast, dann musstest du nochmal komplett von neu anfangen. Da gab es Letraset und Staromat und wie das alles hieß, das war so ein Typsetzungsprogramm, ja. Also das ist hochkomplex, wie das halt früher lief, ja. Und dann war das praktisch so ein Working-Atelier, sage ich jetzt mal, wo der Kunde auch wirklich dann dort war und live mit meinen Eltern zwischen Kaffee und Wasser dann da und viel Zigarettenrauch natürlich dann da gesessen hat und dann wurden die Plakate gesetzt und dann gab es von live vor Ort eine Freigabe. Da war auch nichts mit schriftlich Freigabe, ne?
Also, aber findest du, also würdest du dir so einen Freigabeprozess wieder wünschen?
Also ich sag mal so, wir haben natürlich Kunden, die haben wir seit 47 Jahren oder 50 Jahren. Ja. Ne? Also wir haben auch Kunden, die haben wir seit 25 Jahren. Wir haben, also wenn du 55 Jahre bist, hast du einen unendlichen Kundenstamm und auch natürlich, und da ist ein Wort ein Wort. Mhm. Ne? Aber es gibt auch Situationen, da weißt du einfach, da muss ich mich jetzt nochmal schriftlich absichern. Da schreibst du dann halt den Dreizeiler, rufst aber trotzdem nochmal an, weil das geschriebene Wort ist immer härter als, ich sag mal, das gesprochene Wort. Ne? Weil das ist ja ganz klar, man muss, jeder muss ja seine Lobby vertreten. Aber also manchmal wünscht man sich das schon, aber es ist, ja, ich aktuell finde ich, man macht das doppelt. Man schreibt eine E-Mail und telefoniert nochmal nach.
Ja, okay.
Ne? Aber es ist einfach netter, das auch nochmal zu erklären, warum schlagen wir den Prozess so und so und so vor, weil es ist eher mehr zielorientiert für den Kunden, bla bla bla. Ne? So erstellt man sich das ja dann vor und dann sagt der Kunde, ach so, stimmt, ja, Sie haben recht, so habe ich es gar nicht gesehen. Ja, okay, dann machen wir es so. Und dann muss der das ja auch nochmal in die Welt weiterleiten. Ja. Und wo der ganze Kram landet, weißt du ja nicht. Ja? Also deswegen, also ist es dann schon, ich sag mal, die neue Welt hatte was, ich glaube, die alte Welt hatte auch was. Ja?
Aber sag mal, wie ist denn das, also das muss ich auch noch dazwischen fragen, wenn ihr jetzt, also so mal ganz grundsätzlich, jetzt habt ihr eine Idee und jetzt pitcht ihr die dem Kunden und man ist ja von der Idee eigentlich grundsätzlich begeistert. Und dann sagt der Kunde so, naja, das noch irgendwie, weiß nicht, irgendwie heller machen, dunkler machen, irgendwie, weiß nicht, links noch was weg, bla bla bla. Wie geht man damit um? Also wie, weil das ist ja, man hat ja so, also, weiß nicht, kannst du so grundsätzlich beantworten? Ich finde das immer so spannend.
Naja, also es ist ja ein Prozess. Also erstmal definiert man natürlich mit dem Kunden eine klare Aufgabenstellung. Da geht es ja schon los, ja, weil natürlich, das ist eigentlich das Ziel. Das gibt es unterschiedliche Situationen, wie du das machen kannst. Du kannst einmal das mit einem Workshop machen, da bläst du es aber auch manchmal sehr auf. Dann haben sagen die Kunden, oh, jetzt bläst du das da auf, jetzt will die einen Workshop machen. Das wollen doch die Hälfte ja wieder nicht. Ne? Dann überlegst du, okay, dann machen wir nur ein geführtes Interview. Dann kriegen die ein Rebriefing, dann lesen sich das Rebriefing durch, dann bestätigen die das oder sagen, ah, da und da würde ich noch was verändern. Dann hast du eine Basis, mit der du starten kannst. Mhm. Und dann wird natürlich das, deine Ideen hergeleitet anhand dieser Basis und dieses Rebriefings, wie du erarbeitest. Dann kommst du eben zu 2, 3 Ideenansätzen. Dann gibt es eine Pitch-Präsentation oder eben einfach eine Präsentation, wo du die 3 Ideen erzählst, ne? Und dann eben auch schon visualisiert hast. Und dann ist halt, dann geht es in die Diskussion, ne? Und dann meistens ist ein Favorit dabei.
Ja, okay.
Also das ist eigentlich immer so, ja? Und dann arbeitest du den natürlich aus. Und dann kommen aber weitere Wünsche oder manchmal kommen dann auch nochmal Problemstellungen zu sagen, wie löse ich das denn da und da oder wie kriege ich das denn hier hin? Und dann startest du dann eigentlich, dass du sagst, ah, okay, das müssen wir nochmal visualisieren, da müssen wir den Look and Feel nochmal erklären, weil sonst wird ein komplexer Prozess nicht verstanden. Ja, weil ich sag mal, egal wo du bist, heutzutage durch den snackable Content hast du 2, 3 Sekunden mehr, hast du nicht mehr Zeit. Früher haben die Leute viel mehr auf was drauf gestarrt, ja, und haben sich die Zeit genommen, das zu lesen. Das macht doch kein Mensch mehr. Ja, das hat sich halt verändert. Ne?
Ja, das ist jetzt auch so eine, also so generell so eine Frage, die man, also wahrscheinlich auch voll spannend und, also, wie hat sich das verändert? Jetzt warst du 1970 noch nicht da, aber, weiß nicht, was ist denn so, gibt es so Sachen, wo du so sagst, ja, also, ne, wenn man die Frage stellt, also, wie hat sich jetzt eine Designagentur von den 70ern bis heute so verändert? Weiß nicht, was sagt man denn da? Oder auch wenn deine Eltern dann noch heute draufschauen und sagen, das ist zwar noch irgendwie, da steht zwar noch HDW, was wir von früher kennen, aber irgendwie alles anders oder wie ist das?
Total. Also ich hatte tatsächlich diese Frage einfach auch mal in die Runde vom Team hier gestellt. Ich habe wirklich gesagt so, ja, wie hat sich das verändert? Und dann kam so ein Lachen, haha, du meinst KI statt Koks und Kippen. Das fand ich ein sehr schöner Claim. Das habe ich dann meinen Eltern so vorgetragen, da habe ich gemeint, nee, also bei uns wurde super viel geraucht und es wurde immer Sekt getrunken und es gab auch im Kiosk, der Kiosk hatte immer 3 Flaschen auf HDW kaltgestellt. Ach, krass. Aber also Sekt war so ein Thema, also Sekt gab es immer, aber ich hatte halt mal gefragt, so wie es so im Drogenmilieu war, sagst du, naja, die Designer, das konnten wir jetzt nicht so kontrollieren, yeah, aber ansonsten war da eigentlich nichts, aber das war so ganz, also ich fand es sehr witzig, KI statt Koks und Kippen, fand ich schon herrlich, ja. Ja, klar, also ganz simpel natürlich, es gab nichts Digitales, ja, ja, es gab einfach nichts, deine Kommunikationsmittel waren Print, Plakate, Broschüren, Flyer, ja, es gab keine Webseite, kein Instagram, nichts, ne, die Schwerpunkte waren ganz klar die gleichen, Gestaltung für Marke im Raum, das haben sie damals schon gemacht, aber man hat halt mit so einem Staromat, so ein Titelsetzgerät, hat man Collagen und Fotografien und Illustrationen zusammengeworfen, hat dann damit die Story erzählt oder dem Kunden eben das, den komplexen Prozess mal schnell erklärt, ja. Das ist eben das Thema. Es gab halt, ja, dann hatten wir noch mal so ein bisschen das Thema, du hattest halt früher direkt Kontakt mit dem Chef. Es gab keine Marketingabteilung in den 70er Jahren oder kaum, ja, das gab es eigentlich noch nicht. Also der Chef saß mit dran, ja, ja. Der hat dann gesagt, ich mag lieber lila oder so und dann hast du es lila gemacht. Keiner, also ne, das war halt teilweise Emotionen, teilweise konntest du Dinge gar nicht richtig, konntest du die Begründung gar nicht verstehen, dann bist du wieder in die Diskussion gegangen, hast es wieder erklärt, ne? So ging es los. Wenn du für die Öffentlichen gearbeitet hast, gab es halt auch, da gab es einen Ansprechpartner, okay, ja. Es gab keine Ausschreibung öffentliche, das gab es damals noch nicht, ja, ne? Also das heißt, wenn du sympathisch warst, dann hast du Folgeaufträge gekriegt. Jedes Mal musstest nicht wieder in den Pitch, nicht wieder in den Wettbewerb. Das ist ein Riesenunterschied zu heute.
Ja,
ja, auch die Kunden, wo ich jetzt gesagt habe, die haben wir so lange schon. Ne? Da fliegst du mal raus, dann kommst du wieder rein, dann gewinnst du einen Pitch, dann gewinnst du nicht, dann sagen sie da, wir müssen wieder ausschreiben. Ne? Das ist auch vollkommen normal. Das ist halt, das hat sich einfach extrem verändert. Ne?
Hast du Mad Men gesehen?
Nee. Was? Soll ich das gucken?
Ja, ja, also. Wobei, musst du das mit deinen Eltern gucken. Kennst du die Serie? Das ist so.
Ja, ja, also ich kenn's, aber ich hab's noch nicht geschaut, ja.
Die setzt noch früher an. Die spielt, glaube ich, von den 50ern bis Anfang der 50er bis Ende der 50er, mhm, in der Werbeagentur. Aber da kommt auch sowas dran wie, also Sekt und irgendwie Kippen und ja, so weiter, klar, und so fort. Also. Das hat immer so ein Flair. So stelle ich mir das immer so vor. Ja, ja. Das ist ganz cool. Jetzt hast du auch gesagt, dass ihr viel Design macht, mhm, aber es gab ja dann einen gewissen Punkt im Unternehmen, wo ihr euch dann auch, also entweder zeitweise oder heute auch noch dem Thema Messebau gewidmet, ja, habt. Weißt du, wie das dazu kam?
Ja, also tatsächlich war das so, das ging mit Ausstellungsdesign los, ne? Also richtig Ausstellungsdesign, das war praktisch, es gab eine Kampagne Frankfurt im Jahr 2000. Das ist saugeil, haben wir auch noch ein V8-Video zusammengeschnitten. Da gab es, das waren Schulen und also jeder konnte eine Idee einreichen, wie Frankfurt im Jahr 2000 ist. Solche geilen Bilder. Es ist natürlich schwarz-weiß, teilweise ein bisschen farbig,
ja,
aber ich sag mal schlechte Farben, aber du kannst es dir halt vorstellen. Und diese Bilder, die sind unglaublich. Und meine Eltern haben halt, das wurde eingereicht, dann haben meine Eltern gesagt, wir müssen die vergrößern, das muss eine Ausstellung sein, die war im Römer. Und meine Eltern haben ein Ausstellungssystem entwickelt für diese Ausstellung, weil natürlich kam dann der Schreiner, es gab ja auch nicht so richtig Messebauer, es gab immer nur so Schreiner, die halt sich auf Messe spezialisiert haben. Das waren katastrophale Buden mit irgendeinem System, wo du gedacht hast, oh Gott, und hier oben ist Platz für ihr Logo, ah ja, danke. Das war so ein bisschen, wie so in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Also, und dann haben meine Eltern gesagt, nee, also das kann ja nicht sein, das sieht ja nichts aus. Also die haben einfach überlegt, wie kann ich dieses System, was der uns jetzt anbietet, verkleiden. Und da ist dann dieses Thema Messedesign, Ausstellungsdesign entstanden. Es gab kaum Marktbegleiter. Meine Eltern haben festgestellt, das ist aber ein Markt, das Corporate Design in die dritte Dimension zu bringen. Einfach den Firmensitz, der ja natürlich toll ist, mit Foyer und Theke. Theke war immer ein Riesenthema in den 70ern. Jeder hatte eine ganz tolle Theke. Ist wie in Krankenhäusern, da gibt es auch immer noch ganz tolle Theken. Das interessiert dich aber eigentlich am wenigsten, wenn du ins Krankenhaus gehst, wie toll die Theke ist. Das Schlimmste ist dann, wo du am Ende wartest, aber ist ein anderes Thema. Und das ist wirklich sowas. Und da haben sie dann eben gesagt, da ist ein Markt, den haben sie irgendwie entdeckt oder gesehen und haben gesagt, wir machen das. Und dann haben die feste Schreiner, auch einen Schreiner, mit dem wir seit 44 Jahren auch zusammenarbeiten, ja, ja, und haben dann eben praktisch ein System entwickelt. Und dann kamen natürlich über die Jahre immer, immer mehr Systeme. Und sie haben es aber immer geschafft, dass das System nicht sichtbar ist, mhm, dass sich das zurückstellt, sondern dass die Grafik sichtbar ist, die Firma sichtbar ist, der Firmensitz nach außen oder auf die Messe transportiert wird, ja, das Produkt sichtbar ist. Und das war so diese Schnittstelle. Und das gab es halt nicht. Es gab noch einen einzigen, der das auch gemacht hat. Das war in Stuttgart eine Firma, die Firma Hauser. Mhm. Und als der aufgehört hat, hat er meine Eltern, also man kannte sich, man hat sich auch gegenseitig mal einen Kunden weggenommen, ne, wie es halt so ist, ne, in der Branche. Und der hat dann echt gefragt in den 90ern, ja, also ich höre auf und also das könnt nur ihr, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, deswegen, ihr müsst den Laden kaufen. Und dann haben meine Eltern wirklich überlegt, wollen wir noch eine zweite Firma? Und dann haben sie es tatsächlich gemacht. Gibt es auch immer noch, ja. Das Atelier Messedesign heißen die, ja, sitzen in Stuttgart.
Und die gehören zu euch?
Ja.
Das ist ja okay, weil das wäre jetzt noch meine Folgefrage gewesen, ob ihr da quasi noch so aktiv seid, aber dann ist die Antwort ja.
Ja, also ich sag mal, Messe-Design immer noch Thema. Wir nennen es mittlerweile so ein bisschen, ach, ich sage immer so, in meinem Kopf schwebt immer so die Vereinfacher, ne? Also ich habe ja gesagt, du hast 2 Sekunden Zeit.
Ja.
Dass dich was triggert, dass du stehen bleibst, dass du es erfasst hast. Und mittlerweile haben wir so ein richtiges System entwickelt, also ein visuelles System entwickelt für den Kunden, zu sagen, was ist Fernwirkung, wo findet Kommunikation statt, wo kann ich eine Aussage platzieren, wo bin ich schon am Produkt und wie steige ich ein? Ja, weil verschiedenste Messen, man muss wirklich unterscheiden zwischen Produktmessen, Imagemessen, und auch Messen, wo richtig geordert wird, also wo so Warenorder ist, ja. Da bist du halt nur praktisch wie so ein, ne, da bist du nur auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und da hast du auch viel schmalere Gänge, da wirkt ein großer Messestand gar nicht zum Beispiel. Ne? Also man muss so ein bisschen immer gucken, was für eine Branche ist es, was für ein Einstiegsprodukt habe ich und wie starte ich.
Aber ist es dann nicht auch sowas, also wenn ihr sowas plant oder auch designt, dann könnt ihr ja theoretisch auch in Anführungszeichen, also so alles Design, auch so, keine Ahnung, könnte jetzt hier jemand auf euch zukommen und sagen, ich würde gerne ein neues Geschäft aufmachen.
Design. Retail-Design, ja, das ist immer nochmal speziell. Retail, sag ich jetzt mal, haben wir auch schon gemacht, ja. Tatsächlich. Oder ganz oft hast du ja dann auch sowas, du machst ein Corporate Design, dann rollst du das aus für ein Showroom oder dann Shop-in-Shop-Systeme, ne? Wir haben mal für einen E-Bike-Hersteller zum Beispiel, haben wir ein System entwickelt, was dann alle seinen Händlern praktisch, den großen Fahrradhändlern dann eben aufbauen kann, sodass es immer gleich aussieht. Sowas machen wir natürlich gerne, weil dann siehst du halt auch einfach, dann polarisiert es halt. Ja, ne? Das ist immer was Tolles. Also das haben wir auch schon ganz oft gemacht. Aber das fällt bei uns, deswegen sagen wir Gestaltung für Marken und Räume, weil definier Raum. Ne? Ja, also deswegen haben wir gesagt, okay, wir setzen das in diesen Raum rein. Da haben wir dann eben alles drin. Ja, da ist dann diese Showroom, Messe, Roadshow und auch Retail oder eben auch wirklich so ein System. Ja, Shop-in-Shop-Systeme sind da drin. Also klar, ist auch eins unserer Stärken.
Was sind so deine frühesten Erinnerungen an HDW, wenn du jetzt so ganz weit zurückgehst?
Als Kind?
Ja.
Naja, also natürlich am liebsten so als Dreijährige oder so ist man natürlich in die Produktion, wo die großen Folien waren, wo die große Siebdruckmaschine waren. Also wir hatten eine Siebdruckmaschine, die würde jetzt wahrscheinlich, oh Gott, ich glaube, die könnte man gar nicht mehr bezahlen. Ich glaube, die war 3 Meter auf 2,48 Meter, also so ein Maß, wo du denkst, so, wow, also da konnten riesen Platten mit direkt bedruckt werden. Ne? Da gab es natürlich immer so ganz bestimmte Gerüche natürlich auch. Ja, Fotolabor, das ist ja auch nochmal so ein ganz besonderer Geruch, wenn du in so ein Fotolabor, wie das da riecht und dann diese ganzen farbigen Folien, Verpackungsmaterial, Steropor, Kisten ohne Ende, in denen ich natürlich liebevoll gespielt habe. Und das waren natürlich früher, also heutzutage benutzt ja kein Mensch mehr Steropor, aber Steropor ist ja, das sieht so geil aus, diese ganzen Farben. Früher gab es pinkes, türkisfarbenes, silbernes Steropor. Das ist so cool. Ja, das ist auch cool, wenn man das durchknackt, aber ich sag mal so, das ist natürlich das schlimmste Material, was du verwenden kannst, aber früher wurde damit alles verpackt. Und da hatten wir säckeweise von dem Zeug. Und das war für mich, das war mein Paradies. Ich habe mir dann immer gefragt, ob ich ein paar Klebefolien haben kann, so farbige Folien, ne, wo du heutzutage noch Plotschriften cuttest. Und dann habe ich natürlich da irgendwelche Collagen gemacht, gebastelt, gemalt. Ich habe natürlich immer großformatig in riesengroßen Formaten gemalt. Ne?
Das heißt, du warst aber auch schon so quasi immer einfach auch dann mit dabei.
Ich war mit dabei. Ich habe dann natürlich Hausaufgaben gemacht oder meine Eltern haben mich mitgenommen zur Leiter in Frankfurt. Kennst du den Italiener? Nee. Gegenüber vom Parkhaus Börse ist der.
Ach, guck mal, okay.
Und da haben meine Eltern Business gemacht. Da haben die sich mit allen Kunden getroffen. Ich war oft dabei. Da gab es immer Das war weiß eingedeckt immer alles, klassisch wie beim Italiener. Und dann waren da immer so nochmal so ein Papier obendrauf.
Ja.
Ja, das war so 80er, 90er, habe ich viele Erinnerungen dran. Gab es immer nochmal auf dem Tisch ein Papier. Und dann gab es immer ein Schälchen, also einen Stiftehälter mit Wachsmalstiften. Und meine Eltern, die haben da Entwürfe gezeichnet mit dem kurzen Grundrisse. Und wirklich, das war dann vermatscht mit Tomatensauce am Ende. Aber du hast immer dieses Ding, die wussten schon, wenn wir kommen, wir nehmen das mit, weil da ist irgendein Entwurf drauf. Wir haben da Grundrisse gezeichnet. Ja. Ich habe da mein Kinderzimmer umdekoriert. Ich habe auch schon gelernt, Grundrisse zu zeichnen. Ne? So, die haben mich halt da, die haben mich mitgenommen. Ich war jetzt auch, ich sag mal, ich glaube, ein ganz liebes Kind.
Ja.
Und hab da so in meiner Welt mitgelebt und die haben dann halt dann Business da gemacht und ich war halt oft dabei. Ja. Ja.
Wann ging es dann von Frankfurt nach Offenbach?
Das war 78. Sind die praktisch in eine sehr schöne Jugendstil-Villa gezogen, hier im Frankfurter, im Offenbacher Westend, genau. Und da sind sie dann mit dem Atelier und auch mit der ganzen Agentur rein und unten haben sie dann gewohnt. Mhm. Und dann hat man irgendwann gemerkt, es reicht nicht mehr und dann sind sie in ein kleines Fabrikgebäude, Luisenstraße, gezogen. Und dann, 99, haben sie dann, wo wir jetzt auch hier heute uns befinden, diesen Komplex hier, in der Ludwigstraße 8 bis 12, wir nennen es immer Lu 8 bis Lu. 12, haben sie praktisch gekauft. Die haben sich wirklich bei der Wirtschaftsförderung in Offenbach gesagt, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen eine große Einfahrt, die ganzen LKWs bleiben immer stecken. Und dann mit den großen Materialien, mit den großen Folien, mit den großen Forex-Platten, ne? Also Messer heißt ja immer große Grafiken. Yeah. Und die LKWs sind da einfach nicht reingekommen in der Luisenstraße. Und dann haben die gesagt, hey, gibt's was? Und dann haben sie gesagt, okay, sie gehen den Schritt. Dann gab es 1,5 Jahre großes Renovieren und dann der große Umzug hierher. Ja.
Das heißt aber, der Schritt von Frankfurt nach Offenbach, der hatte einfach quasi einfach Gründe, weil man hier was Schönes gefunden hat und wollte dann einfach hier hinziehen.
Aber die hatten schon immer, also meine Eltern haben immer trotzdem, ich sag mal, also die haben das nie so gesehen, dass das zwei Städte sind.
Ja.
Also wir sind alle Eintracht-Fans
ja.
Und es ist ja Stadt, wir sind ja sehr nah an der Stadtgrenze. Also für meine Eltern war das immer eine Stadt. Das hört natürlich niemand gerne, der aus Frankfurt kommt. Aber das war halt immer so, die haben sich so ihre Stadt zusammengewürfelt, sag ich jetzt mal. Ja. Ne? Also du bist in 10 Minuten in der Innenstadt.
Ich finde ich höre das auch immer oft so, Frankfurt oder Offenbach. Mhm. Aber ich finde es gibt so historisch so ein paar Gründe, aber letztendlich gehören die beiden Städte auch zusammen. Also ich finde halt immer, ich sage das immer so, man entwickelt sich einfach gemeinsam weiter, ja.
Ja, ist halt so ein nahtloser Übergang, ne? Also das ist ja nicht so wie bei anderen Städten, dass du so einen Cut hast. Es geht ja so, du merkst ja gar nicht, ach so, jetzt bin ich hier, ach ja, stimmt.
Ja, genau.
Ja, genau. Aber ich sag mal, das war, ja, also Sie haben sich wirklich in diese Jugendstil-Villa verliebt und haben gesagt, da kriegen sie alles unter. Und das gab es halt in Frankfurt einfach nicht mehr, ne? Ja.
Und wie hat sich so dann über die Jahrzehnte so, weiß nicht, jetzt, wir können ja mal so ein bisschen größer springen von den 70ern bis in die 2000er rein. Was gab es da so für Momente, was so HDW geprägt hat?
Also es gab natürlich, es gab unglaublich große Kunden, ne? Also Hartmann & Braun, AEG, Porsche, und erstmal haben die ganzen IAA. Events, also IAA Messestände und auch Porsche praktisch Events gemacht. Also das ging hin bis zu irgendwelchen Flugzeugträgern, die gemietet worden sind, wo der 911er präsentiert worden ist, irgendwo in amerikanischen Gewässern. Also wahnsinnige Sachen. Das war ein Riesenkunde natürlich. Dann einer unserer ältesten Kunden ist Avaya, früher Telenorma. Mhm,
ja.
Ja, das ist auch so, da haben die also die verrücktesten Sachen gemacht, die verrücktesten Messestände entwickelt. Ja, das war, also da gab es Riesenkonzepte, ne? Dann Zeichnungen und dann hast du da 3.000-4.000 Quadratmeter gebaut. Ja,
krass.
Das war gefühlt eine halbe Halle, nur ein Kunde. Ja, und das war halt früher so.
Wurde das alles früher hier gebaut?
Nee, also wir haben immer schon feste Partner gehabt, feste Messebauer. Wir haben aber auch die Situation, dass Kunden sagen, bin mit dem zufrieden, dann interviewen wir den, fragen, was für ein System hast du, und dann entwickeln wir das Design und dann übergeben wir es an den Messebauer.
Ja, okay.
Also selbst eigene Produktion war immer nur Grafik und nicht, ich sag mal jetzt, Standbau. Ja?
Aber sag mal, jetzt hast du das so als Kind schon mitbekommen, wie so deine Eltern so quasi arbeiten und wirken. Also hast du noch so einen Punkt, wo du mal drüber nachgedacht hast, wann du das quasi, oder ob du das auch machen wollen würdest hier? Weißt du das noch?
Also ich habe tatsächlich, also ich wollte so als Kind, wollte ich eigentlich Försterin werden.
Das ist auch cool.
Das war eigentlich so mein Plan, weil ich, und wir hatten einen Hund, wir waren viel im Wald, wir hatten diesen coolen Mercedes G-Jeep. Ah, ja, allein der, das Auto ist ja schon Grund, Förster zu werden. Nee, also das fand ich halt, das fand ich immer, das war schon attraktiv. Ich fand auch an sich Wald, wie Wald funktioniert und so toll. Hier ist der Mount, also der Frankfurter Stadtwald ist ja nicht weit hier und da ist so die Joggingstrecke auch, ne, oder wo man eben auch dann spazieren geht. Und das ist da, mir, also Wald war immer so mein Thema. Und dann, ich sag mal so, ich würde jetzt sagen, der Pubertät oder so hat es dann sich umgeswitcht, da war dann Wald nicht mehr so cool. Und aber ich war halt immer schon, dadurch, dass ich diese ganzen Materialien ja auch hatte, war ich halt immer schon, also ich sag mal, kreativ unterwegs. Oder ja. Ich habe erschaffen und produziert. Ja, also ich habe halt immer, ach Gott, ich habe ständig mein Zimmer umgeräumt, umgestaltet, irgendwelche mit irgendwelchen Folien meine Schränke bezogen, habe irgendwas, ich habe immer irgendwas gemacht. Und dieses Produzieren, das bringt einen natürlich dann schon darauf, dass man sagt, Design ist, glaube ich, ganz cool. Dann war klar, für mich war vollkommen klar, ich nehme Kunstleistungskurs, ja. Ja. Das stand gar nicht in der Debatte und da hat man ja dann so erste Anzeichen bekommen für Grafikdesign, aber meine Eltern haben mich da total, haben da überhaupt gar keinen Einfluss gehabt. Also die haben natürlich Einfluss gehabt, unterbewusst, weil ich das immer alles erlebt habe, aber dass sie jetzt gesagt haben, du übernimmst die Firma mal, das ist nie gefallen, der Satz, nie. Also die haben immer gesagt, du musst einfach gucken, was dir gefällt, ja so. Und für mich war dann, ich habe dann gesagt, ich will studieren. Und ich möchte visuelle Kommunikation, heißt es ja jetzt, studieren und das habe ich dann gemacht. Und dann auch relativ zügig durchgezogen und dann noch ein Trainee gemacht in Berlin, weil ja, ich wollte dazwischen nochmal sehen, wie läuft das denn wirklich in der Agentur oder also, kommst klar, du da so als Fachidiot raus und denkst, so läuft's ja nie. Ja. Und das war dann nochmal eine richtig gute Schule, ja.
Und dann hast du, das, was du eben auch schon meintest, dann, dass deine Eltern dann irgendwann so gesagt haben, jetzt müsstest du mal langsam so.
Genau, ich bin dann durch ein paar Agenturen noch getingelt, ne? Und da bist du ja dann Junior-Designerin, die haben ja auch immer so ganz viele Agenturen, die haben immer so Hierarchien, aber dann gibt's dann, gibt's bei uns zum Beispiel gar nicht, ja. Du sprichst hier immer mit einem Designer und wir schreiben halt, was wir sind, aber wir schreiben nicht Junior oder Art Director oder sonst was. Das finde ich total Banane. Das funktioniert für mich auch so nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Und dann haben sie irgendwann gesagt, naja, also jetzt hast du ja schon ein bisschen was gesehen. Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann zu kommen? Weil jetzt bin ich 65, hat mein Papa dann gesagt, ich mache das noch ein bisschen, aber jetzt muss halt, wir müssten einen Übergang machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Papa, ich komme da ja nicht hin und sag dann, so, ich bin jetzt da, ich bin jetzt Chefin. So. Und dann sagt er, das geht ja nicht. Sagt er, naja, du bist dann Juniorchefin. Sag ich, nee, ich will erstmal so rein. Man ist ja dann auch, das kommt ja auch total bescheuert. Wir hatten da Freelancer, alle waren viel älter als ich. Ja. Es gab eine, die kannte ich schon, hat da praktisch schon gearbeitet, wir waren ungefähr gleich alt, aber ansonsten, das kommt ja auch bescheuert. Und dann bin ich da einfach rein, habe mir die Meetings angehört, habe bei ein paar Sachen Vorschläge gemacht, wie man es vielleicht anders machen könnte oder was ich mal gesehen habe, habe Dinge erklärt, habe einfach mal drei Projekte mir genommen und habe da die Entwürfe gemacht, so ging's los, ne? Also richtig konzeptionell dann rangegangen und dann war das natürlich und dann hat man immer mehr Projekte gekriegt und dann irgendwann habe ich gesagt, ich würde gerne mal an Strukturen und Prozesse ran.
Ja.
Und da haben meine Eltern gesagt, da sind wir raus. Also wir machen das schon immer so und wenn du jetzt also Prozesse und verändern und
also Unternehmensprozesse.
Richtig Unternehmensprozesse, auch so ein bisschen, ich sag mal, Positionierung nochmal, ne, an solche Themen, das haben die halt nie gemacht, das kannten die auch nicht. Das gab's auch so nicht so richtig, ne? Ja. Also Design hatte, ich sag mal, früher schon einen höheren Stellenwert als in den 90ern oder 2000er. Da hieß immer nur, wenn Design ist, oh Gott, teuer. Ja, wir machen das in-house. Der Kunde löst das in-house. Das sieht dann auch so aus. Aber, also solche Situationen hast du dann schon. Dann haben sie gesagt, ja, mach das. Und dann habe ich angefangen, Prozesse zu verändern. Und dann haben dann auch wirklich Leute gesagt, ach, okay, ich verstehe, auf wo du hinaus willst. Okay, dann könnten wir es so, dann gab es dann Impulse von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das war dann sehr interessant. Und dann nach und nach habe ich dann gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen das Team erhöhen. Ja. Und haben wir nach und nach praktisch Leute eingestellt, die waren natürlich dann jünger als ich, aber nicht alle jünger als ich, also ganz unterschiedlich. Und dann hat sich so ein neues Team gebildet. Ja, ich sag jetzt mal, jetzt mittlerweile sind alle, die damals dabei waren, in Rente.
Ja.
Ne, aber wir haben mit ganz vielen und allen noch Kontakt. Und es gibt natürlich immer noch, deswegen habe ich auch diesen schlimmen Doppelnamen, immer noch, Polenz ist halt immer noch ein Türöffner manchmal. Ne?
Ja.
Polenz, da gab es mal so eine Agentur, ihr fahrt. Und dann so, ja, bin ich, bin die Tochter. Ach ja, ist ja. Ne? Deswegen habe ich mich für diesen schlimmen Doppelnamen entschieden, ja.
Aber, Also wenn du das so erzählen magst, wie ist denn das so, wenn man quasi dann so, also hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass deine Eltern gesagt haben, so Prozesse, aber, also, du hast dir, so wie du es erzählst, dir ja auch so quasi HDW erobert.
Mhm. Was heißt erobert? Total. Aber so, quasi, ja. Also ich habe schon auch gekämpft natürlich, dass dann, du musst ja dann so ein bisschen Anerkennung jetzt gegenüber meinen Eltern gar nicht. Meine Eltern haben gesagt, wenn du es ändern willst, änder das. Ne? Die sind Hippies. Die haben einfach irgendwas gemacht. Die haben mal ein Auto getauscht auf einer Tankstelle mit jemand anderem. Also meine Eltern sind wirklich crazy manchmal, ja. Aber die haben einfach gesagt, ach, mach doch, probier's doch mal aus. Die sind auch immer so, die sehen immer nur das Gute in Menschen.
Ja, okay, cool.
Und, und wenn dann was Böses kommt, denkst du, okay, das hatte ich nie gedacht. Also das ist immer alles Happy Valley, ja. Und ist ein guter Ansatz. Ich habe den auch, aber ich habe natürlich auch, ich habe gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß, das müssen wir ändern. Das ist nicht mehr zeitgemäß, müssen wir auch ändern.
Ja.
Und dann habe ich natürlich vorsichtig gesagt, immer mit dem aus Kundenbrille raus, den Nutzen erstmal erklärt, wenn wir das ändern würden, würde sich das und das praktisch schärfen oder besser werden. Und dann kriegst du natürlich, dann musst du dir eine Lobby erarbeiten im Unternehmen, ne, klar. Und dann hat irgendwann einer gesagt, ah ja, dann machen wir das. Und dann habe ich gesagt, ich brauche da aber Unterstützung, ich kann das nicht alleine, ne. Und dann haben sich drei committed und haben gesagt, okay, lass machen. Und dann haben wir verschiedenste Dinge einfach verändert. Dann haben wir ein richtiges Rechnungslegungsprogramm gehabt und machen eine anständige Serverablage. Weißt du, Serverablage war so, du musst dir vorstellen, das sind ja alles Leute gewesen, die sind von heute auf morgen waren wir digital. Irgendwann gab es auf einmal ein Laufwerk. Ja, dann konntest du was auf Diskette. Wir haben immer noch diesen ersten alten Mac, der steht immer noch unten, ja. Diesen Macintosh mit diesem regenbogenfarbenen Apfel, ne. Und dann hat sich halt der Server so, dann gab es so, das ist auf dem C-Laufwerk, auf dem D-Laufwerk, das hat dann so komische Namen gehabt. Und dann habe ich gesagt, kein Mensch weiß das, da musst du ja erstmal, das ist so mit IT-Brille gedacht, kein Mensch, also keiner Designer, der sich in diesen Computer einwählt und in diesen Server da raufgeht, sagt so, was ist denn jetzt C-Laufwerk? Für alle war klar, ja, da ist der und der Kunde abgelegt. Weiß ja kein Mensch. Ich habe gesagt, ihr müsst mal so ein normales Onboarding machen, ne? Und dann habe ich dann halt eine Serverstruktur vorgeschlagen, wie ich es machen würde. Dann war natürlich erstmal Panik, ne? So, Gott, wir ändern das jetzt alles. Da verlieren wir doch Daten. Da habe ich gesagt, naja, ich würde jetzt einfach den Server neu aufbauen und auf den anderen kann man immer noch zugreifen. Und dann haben sie gesagt, okay. Und dann, ne, dann fängst du an, das hat überhaupt nichts mit Design zu tun, eigentlich ist es Logik, fängst du an zu clustern und aufzuräumen.
Ja.
Und das ist natürlich, da brauchst du eine Lobby. Du brauchst jemanden, der das mitmacht. Und das ist natürlich nicht so einfach. Als Junior-Tochter, da kommt so eine grün hinter den Ohren, ne, aber das geht, musst du dann halt durch.
Und sind deine Eltern auch heute noch hier, also laufen die hier rein, sind die noch aktiv oder haben die quasi so den kompletten Cut dann gemacht?
Also gar nicht. Also die sind noch da und dadurch, dass wir auch Vermieter hier sind, ist von diesem Gebäude hier, sind wir da immer gut in der Korrespondenz, ja. Aber die kriegen schon noch was mit und ab und zu läuft meine Mama auch mal durch und dann sieht sie irgendwas und dann sagt er, Julian, willst du mal gucken? Und dann guckt sie dann auch, ja, und findet es dann spannend oder denkt, ah, cool, ach, das ist toll, was heutzutage alles geht. Also sie ist da schon, ich lasse sie jetzt nicht blind, die kriegen schon viel mit doch, ne?
Was ist so der größte Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, deinem HDW und das HDW deiner Eltern? Kannst du sowas benennen?
Oh, da muss ich echt drüber nachdenken.
Sorry.
Nee, lass mal überlegen. Ich würde sagen, wir sind natürlich viel strategischer, gehen wir ran. Früher hat man super viel einfach, also hat man eine coole Idee gehabt, hat es durchgedrückt und hat aber wenig Herleitung gehabt, weil das einfach noch nicht so da war. Mhm. Ja. Und wir sind natürlich, wir belegen das erstmal, wir haben eine klare Aufgabenstellung, wir leiten dann was ab, ja, um auch eben, ja, ich sag mal, das Design zu begründen, warum man jetzt zu dem Entschluss gekommen ist, dass das beste Design ist für den Kunden, ne? Oder dass der Nutzen da ist, ne? Ziel, der Need vom Kunden auch verstehen, Probleme lösen, das ist jetzt einfach viel, viel mehr unser, oder ich sag mal generell bei Agenturen fast, das gab es halt früher nicht. Früher hast du erstmal alles schön gemacht, weißt du so.
Ja, okay, ja, verstehe, ja.
Ne? Das ist schon ein Unterschied, ja.
Und wie ist es jetzt für dich zu wissen, du bist jetzt quasi Chefin von mehreren Menschen, hast quasi, trägst die Verantwortung, weil das kommt ja auch noch dazu, das ist ja quasi, das hast du ja auch mit übernommen. Ist das so präsent oder ist das einfach so, was man halt einfach, also weißt du, so diese Verantwortung?
Naja, also die Verantwortung ist ganz klar da und man muss sich halt auch mit Zeug befassen. Da denkst du dir, scheiße, warum, das habe ich überhaupt, hab doch gar nicht das studiert. Warum muss ich mich jetzt hier mit Personalthemen oder warum muss ich jetzt mich, keine Ahnung, mit BAVs und sonstigen Sachen beschäftigen? Oder, also das ist ja immer wieder abenteuerlich oder auch jedes Jahr das jährliche Steuermeeting, wo ich mir denke, oh Gott.
Das macht bestimmt Spaß.
Das macht total Spaß. Also du hast einen Apparat, der muss monatlich gefüttert werden, der muss monatlich bezahlt werden und du musst einfach, ich sag mal, ein gutes System haben, eine gute Projektausweitung, wo du weißt, das kommt rein, das kommt raus. Und das ist etwas, das haben wir auch, habe ich auch ganz, ganz schnell gestartet, weil ich gesagt habe, ich bin so blind, ich habe keine Ahnung, wann wir was abrechnen. Ne? Also ich wusste schon, dass wir das abrechnen, aber ich habe halt gesagt, ich habe gar keine Auswertung, wo sind die Stundensätze, ne? Also solche Themen. Ne? Und heutzutage, ich sag mal, müssen Agenturen generell einfach anders funktionieren. Ja, du hast direkte Kommunikation mit Kunde und Designer. Ein Kontakter oder ein Projektleiter ist nicht schlecht zu haben, aber es geht so viel Information verloren und dann und diese ganzen Stunden, die da verloren gehen, die zahlt dir halt keiner mehr. Und du musst einfach, also das Ziel ist es, ich sag mal, in der direkten Kommunikation mit dem Kunden zu stehen und dann dem Kunden wirklich zu helfen, also dem sein Need und wirklich den Nutzen rauszuholen und dann einen guten Job machen. Ne? Also das ist das Entscheidende. Und dann, klar, diesen Apparat, also Projektauswertung. Ich bin ein großer Freund von Projektauswertungen, zu sehen, wie viele Stunden sind auf dem Job, ist es eine Nullerrunde oder haben wir auch noch was verdient? Weil das ist ein Riesenthema. Und dann gibt's natürlich auch so Sachen, es gibt 1000 Bücher, Value-Based Pricing in Agenturen und so weiter. Also ich kenne auch eine Agentur, die ist daran pleite gegangen, weil die halt einfach dann keine Korrekturschleife mehr drin hatten. Ja, wenn du halt 10-mal einen Klempner holst, dann wegen einer anderen Sache, dann ist das Value-Based auch irgendwann vorbei, weil dann arbeiten alle auf diesem Job und du hast aber schon längst abgerechnet und verdienst eigentlich daran gar nichts mehr. Also man muss, ich sag mal, leben und leben lassen, man muss es schon in einer guten Waage halten. Ja.
Und was ist, wenn du das verraten magst, so die Vision von dir und von HDW oder für HDW, dass ihr so jetzt die nächsten mindestens 45 Jahre noch besteht, damit es der 100. Geburtstag wird?
Genau. Also wir haben so drei Spitzen, sag ich jetzt mal, wo wir uns immer, ich sag mal, spitz positionieren. Wir haben einen ganz neuen Markt, also Markt erschlossen will ich jetzt gar nicht sagen, wir haben ein ganz neues Format, das ist Healing Environment.
Was ist das?
Das ist praktisch, also wie der Name sagt, heilende Umgebung.
Ja.
Also wir haben uns schwer da reingefuchst im Thema Krankenhaussektor, im Thema MVZ und also im Medizinbereich, das Thema Warten, Krankenhäuser. Es gibt mittlerweile unendlich viele Studien seit den 80ern, sogar 70ern, dass eben praktisch, wenn man, dass du Stressoren und die Stressoren den Cortisolspiegel senken kannst, wenn du eine heilsame Umgebung schaffst. Ja. Und da ist eben das Thema, also musst du jetzt einfach vorstellen, du hast auch Kinder, ja, du sitzt jetzt irgendwo in einem Wartezimmer mit einem Kind und hast halt, ich sage immer berühmt, die verdörrte Pflanze, ja, die dann da drin steht, dann vielleicht ein Bildschirm, der mir irgendwelche Zusatzversicherungen verkaufen will und wo das Windows-Update mal wieder gemacht werden muss,
Stimmt.
Und dann sind die Stuhlreihen so gestellt, dass du immer einen im Nacken sitzen hast, dann ist es super leise. Du versuchst, das Kind zu beschäftigen. Also das sind so, diese mal warten in Krankenhäusern, MVZ, in kinderärztlicher Notdienst und wie das alles heißt. Ne? Das sind so die schlimmsten Orte, die du eigentlich verändern kannst. Ja? Indem du, wenn du mit ganz simplen Grafiken oder ich sag mal einfach mit psychologischen Wirkungsmechanismen an Wänden arbeitest, um das Kind abzulenken, um den Stress rauszunehmen. Weil es ist halt so, du sitzt in diesem Wartezimmer, du hast Angst vor dem Befund, Angst vor einer Diagnose, bist auch nur Angehöriger, auch nicht schön. Nadeln, da sind 1000 Themen. Für den Mediziner, für den Arzt ist das ein Standardthema, der arbeitet ja da, ne? Aber du bist ja in diesem Krankenhausprozess und wir haben zum Beispiel fürs Klinikum Höchst hier in Frankfurt, haben wir die ganze Grafik gemacht. Haben uns mit jedem einzelnen Bereich beschäftigt, da beschäftigst du dich mit Kinderwartezimmer ist was ganz anderes als Abschiedsraum oder Aufwachraum. Ja, und solche Themen, ja, und wir haben uns da, ich sag mal, Wissen drauf geschafft, haben jetzt unseren ersten Vortrag dazu gehalten, in den Waldkliniken in Eisenberg, das ist in Thüringen, sehr spannend, zu Healing Environment, und haben da so ein neues, ich sag mal, einfach so ein neues Format geschaffen, weil wir eben sagen, wir können da halt richtig helfen, weil da setzt Design an, ja. Wenn du eben weißt, du kannst das Warten verbessern, kannst Ablenkung schaffen, kannst dem Ganzen eine Funktion geben, ja. Und das sind minimale Sachen, ne? Also, und das geht. Ja, klar, ja. Und das ist so ein Thema, wo wir jetzt sagen, das hat für uns unglaublich viel Zukunft, weil es gibt unendlich viele Krankenhäuser, die werden renoviert, es werden viele neu gebaut. Und wie immer, Holland und die skandinavischen Länder machen es uns vor, wie es sein kann. Und wir machen wunderschöne Empfangstheken, die sich alle, die an denen ich aber überhaupt, die ich gar nicht sehe eigentlich, ja. Und die mich auch gar nicht interessieren, weil die Notaufnahme ist wieder hinten rum und dann warte ich. Und dann bin ich in diesem Prozess drin und warten im Flur. Also wenn du dann so geparkt bist, das ist ja unfassbar, wie das in Krankenhäusern immer noch abläuft.
Ja? Ich habe auch die ganze Zeit im Kopf so ein Bild, also ich glaube, jeder hat ein Bild im Kopf, wenn man so dieses Buzzword sagt, Wartezimmer, Krankenhaus oder Arzt.
Ja.
So, und das heißt, wie du es beschreibst, mit dieser Pflanze, die da irgendwie verwelkt und den Bildschirm.
Ja, der Lesezirkel. Ne, also das ist halt so, also das ist halt schon, also da kann man viel tun und das ist jetzt auch nicht ein großer finanzieller Aufwand.
Ja.
Ne? Und das sind so Sachen, das finden wir sehr spannend, da auch zu helfen und da auch wirklich mit Neurodesign, Behavior Design, Wahrnehmungspsychologie dran zu gehen. Ne? Das ist etwas, wo wir uns auch weitergebildet haben. Wir haben ja eine Mitarbeiterin, die hat in der Sue Academy in Amsterdam praktisch eine Weiterbildung gemacht zu diesem Thema, weil du kannst dann halt wirklich, gerade Kinder reagieren anders als Erwachsene, aber du kannst reagieren, du kannst sagen, okay, dieses Wartezimmer ist nur für Kinder, ich überlege mir was. So. Dann ein weiterer, was wir halt sehr viel machen oder was, wo wir einfach unsere Stärke sehen, ist ganzheitliche Betreuung. Also ein ganzheitliches Konzept machen, also wirklich vom Corporate Design bis hin zum Rollout, den Kunden dann fahren lassen, ne, mit dem dann eine langsame Implementierung, gerade für die KMUs, die können nicht von heute auf morgen aufs Knöpfchen drücken und alles wegschmeißen an Produkten, was sie schon da haben. Das ist auch nicht wirtschaftlich. Da haben wir ein gutes System, wie wir ganz langsam schleichend das neue Corporate Design einsetzen, wie wir auch so ein richtiges Onboarding machen für den Vertrieb, für alle Mitarbeiter, ne, für intern, also intrinsisch, extern, intern, super wichtig heutzutage, ne, dass auch alle verstehen, warum machen wir das. Das Why ist ein Riesenthema.
Ja.
Sind wir sehr stark, und dann machen wir natürlich das Rollout bis in die dritte Dimension dann, ne? Und dann machen wir ein Konzept für die, kann der Showroom aussehen, wie kann der Messestand aussehen. Das ist so dieses eine Thema. Und das dritte Thema habe ich gerade vergessen.
Wahrscheinlich auch sowas wie Social-Media-Kanäle betreuen von.
Das machen wir auch, genau, aber das zähle ich zum Ganzheitlichen.
Ja, stimmt,
dazu. Das gehört auch dazu. Ne? Da gibt es dann auch unterschiedliche Ansätze. Ne? Da ist dann, manchmal sagt der Kunde, ich will das selber lösen, aber dann machen wir halt einmal ein Look and Feel, legen Templates an und dann können die laufen. Und mit der KI heutzutage ist es auch nicht mehr ganz so dramatisch mit Texten. Ne?
Ja,
dann
stimmt,
kannst du die KI trainieren und füttern, und dann musst du trotzdem nochmal dein Hirn einschalten, bitte, wenn man die verwendet, aber der Kunde kann dann auch ganz gut selber dann damit arbeiten, ja. Das ist so ein Thema, genau, und was wir halt auch können, wir sagen, manchmal läuft so unter, wir suchen immer noch ein schönes Wort, aber so die Vereinfacher, ne, also eben dieses komplexe Informationen im Prozess ganz schnell erfassbar machen. Ob das ein Exponat ist am Ende, ob das irgendwie ein Erklärvideo ist oder eben wirklich in der Kommunikation einfach ein guter Claim ist. Das sind so die Themen, was wir halt können. Ne? Ja. Also dass einfach sofort klar ist, okay, ich habe kapiert, was sie wollen. Ja, das finde ich halt, das ist das, was die Leute auch heutzutage draußen brauchen. Ja, weil ich habe einfach durch dieses snackable Content, ich habe nicht mehr so viel Zeit wie früher.
Ja.
Ich muss einfach viel, viel schneller muss die Idee sitzen. Und erfasst werden, ja.
So, jetzt sind wir so langsam am Ende. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Dann bitte.
Ja, ich glaube, was so das Wichtigste ist in der aktuellen Zeit, ist dieses Thema Designberatung und Marke. Ja, also egal, ob du ein KMU bist oder ein Konzern, ne, also ich finde immer so, die Marke ist das Einzige, was der Wettbewerb nicht kopieren kann.
Ja.
Ne, also das darf man eben nie vergessen. Man muss sich immer die Frage stellen, die Marke pflegen, und man muss sich auch immer die Frage stellen, passt es zu meiner Marke? Du machst es ja sehr gut mit deinem Account, ne? Ja. Aber ja, das ist so. Und was wir halt versuchen immer wieder unseren Kunden zu erklären, ist, die Marke zu einer Love-Brand zu erziehen. Mhm, ja? Ja. Also so die Lieblingsmarke zu entwickeln. Da ist natürlich der Tritt natürlich unglaublich viel Service, Corporate Responsibility, ESG-Themen, also wie positiv ist die Marke belegt, was machen die alles in sozialen Bereichen und so weiter. Weil wenn ich das schaffe, dann sind meine Kunden halt treue Fans.
Ja.
Und dann bleiben die auch bei der Marke.
Und das ist aber eine Aufgabe wahrscheinlich, die du immer wieder auch aber angehen musst, oder? Weil sowas so eine Marke…
Immer. Die Marke gehört alle eineinhalb Jahre, wenn man es schafft, jedes Jahr auf dem Prüfstand.
Ah, krass, so oft?
Eigentlich, ja, bin ich noch aktuell. Manchmal sagst du einfach, ja, bin ich. Oder hat sich was verändert? Und gerade mit der KI jetzt, ich muss mir wirklich diese Fragen ständig stellen. Ja, und das ist auch okay. Mhm. Und wir merken auch gerade für KMUs zum Beispiel, das ist auch ein Webinar, was ich gerade bei der IHK kostenfrei immer wieder halte, ist so dieses Thema Corporate Responsibility, ESG-Themen. Das ist ein riesengroßer Wettbewerbsfaktor für kleine und mittelständische Unternehmen. Wenn ich da eine gute Präsentation mitschicke bei einer Ausschreibung, die gewinnen die eher, weil die sagen, sympathisches, inhabergeführtes Unternehmen, und die machen was für den Standort, für die Region und sind hier und kümmern sich da. Und die nehme ich eher als dann halt irgendein Großhändler aus China oder so. Also es ist unglaublich. Stimmt, ja. Und damit kannst du, das sind Stellschrauben. Und deswegen sagen wir immer, die Marke darf man nicht unterschätzen. Das klingt so bescheuert, aber das ist das Einzige, was ich ja wirklich habe, was der Wettbewerb nicht hat.
Deinen Markennamen. Das stimmt. Dann würde ich vorschlagen, treffen wir uns spätestens wieder 2070, dann seid ihr 100 und wir sind noch in einem Alter, in dem wir das machen können, ganz locker.
Ja, klar.
Ansonsten würde ich sagen, Uli, vielen, vielen Dank. Vielen ich mache mich jetzt nach Hause und überprüfe meine Marke damals in Frankfurt und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank, Mirko.